Wir haben quasi offen gelegt, dass die alte Schule nicht mehr funktioniert. Und sie funktioniert auf verschiedene Art und Weise nicht mehr. Und zwar, weil sie einfach sehr viele Ungleichheiten wieder reproduziert.
Schön, dass ihr alle da seid. Ich stelle dich noch mal ganz kurz vor. Du wolltest dich vorher noch nicht vorstellen.
Nein.
Maya arbeitet in den Peripherien vom Design und dabei verbindet sie verschiedene Ansätze und Disziplinen. Und ein Fokus darauf liegt beim Essen und Kochen, um Raum eigentlich für Diskurs, Austausch und Zusammenarbeit und Dialog zu schaffen. Also das, was wir heute praktisch dann am Ende auch machen wollen. Und deswegen sind wir auch hier gerade in dem Setting, dass die 10 anwesenden GästInnen Gnocchis vorbereiten und wir ins Gespräch eintauchen können. Und als erste Frage an dich, Maya, wie würdest du einem Kind beschreiben, was du beruflich machst?
Ich spiele mit Essen. Also ich spiele mit Essen. Es ist ein bisschen Kindheitstraum sozusagen. Was man alles nicht hätte dürfen machen, am Esstisch mache ich. Ich nutze quasi Essen und verschiedene Disziplinen, um eigentlich ein Gespräch mit meinen Zuhörern und Mitmenschen eigentlich zu treten. Also ich spitzle eine Mischung aus sehr verschiedenen Sachen, aber grundsätzlich kommt es darauf ab, dass ich mit Essen spiele.
Ich finde das eine sehr schöne Beschreibung. Wir haben ja auch im Vorgespräch über generell schon diese Idee von machtkritischer Gestaltung gesprochen und auf deine Arbeit bezogen. Hast du ein Beispiel daraus von gelungener machtkritischer Gestaltung und warum?
Ich glaube, wir haben grundsätzlich nochmal darüber geredet, was der Begriff bedeutet. Und ich glaube, jede Arbeit kann machtkritisch sein, wenn sie richtig so ausgerichtet wird. Ich glaube, wenn ich so an meine eigene Praxis müsste denken, es ist grundsätzlich meine Grundsatzhaltung, einfach zu fragen, was mache ich da? Wieso mache ich das? Und schon in dem Bereich quasi hinterfrage ich gängige Modelle, wie man eigentlich sollte gestalten. Ich komme aus der visuellen Kommunikation, das ist klassisch gesehen. Bücher gestalten, mit Künstlerinnen arbeiten, quasi Werbung machen und all das quasi ist ein Teil von der Wirtschaft und wenn man quasi dem entgegenbeugt, dann ist man quasi per Definition ein bisschen machtkritisch, weil ich würde nicht im gleichen Strom arbeiten, wie ich jetzt quasi ausgebildet worden bin. Aber wenn ich jetzt quasi ein spezifisches Projekt könnte anschauen könnte, ist eine Performance, die ich eigentlich an der Kunsthochschule, also Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel gemacht habe. Ich habe im 2021, September, also quasi Herbstsemester, für die Wiedervereinigung quasi, wo man noch gedacht hat, dass Corona nichts ist, Semesteröffnung gemacht, wo ich mit der Küchenstaff und alles verschiedene Gazpacho entwickelt habe und verschiedene Ebenen quasi von Vermittlung innerhalb von dieser Performance und von dem Mittagessen mitentwickelt habe, indem ich quasi versucht habe, alle Infrastrukturen von der Hochschule zu nutzen und die irgendwie noch sichtbar zu machen. Weil das ist oft bei den Studierenden, wenn sie jetzt irgendwie nicht unbedingt irgendwie in der Holzwerkstatt arbeiten oder so, ist das ein bisschen fremd. Und spezifisch haben wir dann eigentlich aus dem ganzen Mittagessen eigentlich ein Memory-Spiel gemacht, wo Studierende gewisse Prompts bekommen haben, Fragestellungen, wo sie ihre eigene Position innerhalb der Hochschule haben müssen reflektieren. Und es war nicht nur StudentInnen, sondern eigentlich jede Person, die auf dem Campus an dem Tag war, hat so eine Karte bekommen. Und die Idee ist eigentlich, während der ersten Woche quasi zum ins Gespräch mit anderen Menschen treten, einfach mal die Frage stellen und seine Paar zu finden. Sozusagen. Es hat 6 Paar, also quasi 3 Paar insgesamt, also 6 gleiche Karten gehabt und man hat sich quasi über die ganze Woche während der Co-Create, das ist so ein Lernformat an der Hochschule, können sich finden. Und was halt cool ist, dass BA-Studenten quasi Erstsemestrige mit vielleicht Institutsleiter haben müssen ins Gespräch treten und dass man die Hierarchie aufgebracht hat.
Was waren so die Fragen, die da drauf standen?
Zum Beispiel, ob man sein eigenes Gender auf dem Campus hinterfragt hat. Also im Sinne von seiner Position als als Frau, wie man da wahrgenommen wird, oder zum Beispiel, ist man aus Migrationshintergrund und wie erlebt man den Campus. Es ist oft quasi wie der Körper, wie man als Person quasi in dem Raum, in dem Ort quasi agiert und was das mit einem macht. Und ein bisschen immer von der Position von der marginalisierten Stimme ausgegangen. Das heißt, wenn ein hoher Institutsleiter quasi nie Unterdrückung oder Diskriminierung erfahren hat, ist wahrscheinlich mit Nein und hat mir quasi so hinterfragen, wieso sein Leben oder sein Werdegang so einfach war. Und das ist so ein bisschen die Idee. Es ist ein Prozess mit sich selber, aber auch quasi im Dialog miteinander zu treten. Und dann, wenn man das gar nicht wollte machen, hat man quasi wie eine Möglichkeit gehabt, um einfach nicht damit irgendwie sich zu konfrontieren und einfach eine Suppe essen, was eigentlich voll okay ist.
Ich habe die Performance selber damals ja sogar miterlebt und ich weiß noch recht genau, ich fand diese Frage total persönlich und ich glaube, ich habe mich dann nicht getraut, sie zu stellen. Ich habe sie dann für mich mitgenommen, aber vielleicht davon ein bisschen abgeleitet, welche Rolle spielt in deiner Arbeit das Persönliche?
Grundsätzlich alles. Ich glaube, ich wäre nicht die Gestalterin und Designerin, wo ich jetzt bin, wenn ich quasi nicht meine Lebenserfahrung oder Biografie habe. Also ich glaube, man kann seine eigene Person eigentlich nicht von der Arbeit trennen. Es ist ein bisschen eine Illusion. Die Idee, dass wir quasi völlig neutral durch die Welt können durchgehen können, ist ein bisschen passé. Ich glaube, es ist auch postmodernistisch. Also es ist nirgends in irgendeiner Kunstform innerhalb von der kreativen Branche geht man davon aus, dass es persönlich nicht spielt, außer beim Design. Beim Design ist man ja quasi, die Idee wird einem geben, dass wir Dienstleister sind. Wir machen etwas für den Kunden, aber auch dort bringt man sich ein. Auch dort, auch wenn ich quasi einen ganz normalen Auftrag habe mit, keine Ahnung, einem Mikro, bringe ich mich auch ein, weil meine Erfahrung sagt, wie ich auf die Welt schaue, wie ich quasi ein Produkt entgegenkomme. Genau, also es ist das Persönliche, kann man nicht von einem trennen. Genauso wie wenn man am Schreiben ist, genauso wie wenn man quasi irgendetwas macht. Das ist ein bisschen so. Man ist da und wenn man das Gefühl hat, man kann sich von dem lösen, ist ein bisschen Illusion, meiner Meinung nach.
Hast du das Gefühl, das ist was so langsam ankommt in der Designdisziplin oder ist das wirklich eher noch was vielen schwierig fällt zu begreifen und was denkst du, warum steht Design da, wo es gerade steht?
Weil es hat einfach mit ein bisschen Modernitäts-Hangover, wie ich es gerne nenne, im Sinne von uns, also meine Generation ist getrichtert worden, du bist da auserwählt worden. Du hast es geschafft, irgendwie die Ausbildung zu machen. Du bist top in deinem Feld. Du hast Aufnahmeverfahren geschafft. Also es ist ein bisschen so die Elitarität vom ganzen Aufnahmeverfahren. Vor allem wird dann quasi so eingetrichtert, dass zwar deine Persönlichkeit mega wichtig ist, aber dass eigentlich deine Gestaltung so neutral wie möglich soll sein, damit sie jedem gefallen tut und quasi wieder der Idee von der Dienstleistungsgesellschaft wieder kann entgegenwirken oder quasi wieder auferleben. Ich glaube, das ändert sich. Also grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die Diskussionen, die wir hatten über den Schweizer Kanon, auch eins zu eins jetzt geführt wird mit denen, die jetzt quasi hinter mir reingekommen sind. Weil wir haben schon das hinterfragt. Also gehe ich davon aus, dass mit der ganzen Politisierung und die ganzen politische Diskurse, die um einen sind, dass es einfach einem nicht ganz kalt, also druckekalt lässt und dementsprechend auch quasi die wieder die Diskussionen in der Ausbildung, in der Arbeit wieder stattfindet, weil es ist einfach, wir sind mit dem konfrontiert. Was machen wir mit der Klimakrise? Was machen wir mit der Ungleichheit, die wir jeden Tag erleben, also wo wir sehen, wo auf dieser vernetzten globalen Welt einfach stattfindet? Das könnt uns nicht einfach von dem wieder entfernen. So sehr wir uns das hoffen, auch in der Schweiz, dass da eine schöne kleine Bubble ist. Wir sind genauso davon abhängig. Und man sieht es ziemlich gut an unserer momentanen Situation. Also jetzt mit der Energiekrise und alles. Wir sind ein Teil von einer ganz grossen und dementsprechend müssen wir auch so agieren. Das geht eigentlich über alles hindurch.
Also diese Komplexität erkennen und die eigentlich auch ins Studium mit einbeziehen.
Ja, ich erwarte das eigentlich nicht unbedingt von einem Studenten, aber grundsätzlich die Neugier, das kritische Hinterfragen, mich kritisch hinterfragen, seine Lehre kritisch hinterfragen. Ich glaube, wir haben quasi offengelegt, dass die alte Schule nicht mehr funktioniert. Und sie funktioniert auf verschiedene Art und Weise nicht mehr. Und zwar, weil sie einfach sehr viele Ungleichheiten wieder reproduziert. Und alleine schon das zu benennen, ist schon eine kritische Hinterfragung. Und dementsprechend, ja, man bringt es viel mit. Und wenn man so banal kann sagen, es ist eine Politisierung von unserem Beruf, es ist auch eine Politisierung von unserem, vom Lernen, vom Studium, vom Machen allgemein.
Du arbeitest ja schon länger in Gestaltungsinstitutionen. Da klingt es gleich. Und seit kurzem auch an der ZHDK. Wenn wir das gerade jetzt mitnehmen auf Gestaltung als Disziplin, wo fehlt es da an Machtkritik?
Ich glaube, es fehlt einfach an dem, dass man sich selber nicht in Frage stellt. Also ich versuche das, wenn ich unterrichte, versuche ich das quasi als Kernthema zu machen. Ich versuche den Raum zu öffnen, dass man mich auch hinterfragt, dass man genau die Themen, die einem persönlich beschäftigt, können, mit in den Unterricht bringen und dass wir die quasi können im Plenum diskutieren. Aber oft wird dann halt einfach, also ich will einfach nur von meiner eigenen Ausbildung reden. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt gemacht wird. Wir sind eh in einem totalen Wandel. Es ist eh alles ein bisschen so über den Kopf gestellt, was ja spannend ist. Aber es kommt wirklich darauf an, ob man wirklich klassisch dann wieder einfach so eine Gestaltung als Ästhetik-Aufgabenstellung wieder gibt. Mache ich dann einfach nur eine schöne Publikation, um eine schöne Publikation zu machen? Oder geht es darum, wirklich mal den Inhalt, den ich dann quasi will verarbeiten, wieder in eine Form bringen? Dass die Form quasi mit dem Inhalt korrespondiert. Dass man wirklich Gedanken macht, okay, was bringe ich in dieser Welt? Was kreiere ich da? Was schöpfe ich da in dieser Welt? Und alleine schon die Diskussion zu öffnen, das Reflektieren, ist schon wieder Machtkritik. Und wenn man das quasi im Unterricht bringt, dann ist man schon einen Schritt weiter als das, was ich erlebt habe. So.
Hast du ein Beispiel für ein Projekt, was daraus dann entstanden ist?
Also inwiefern?
Gerade praktisch jetzt an der Uni mit deinen Studierenden?
Zum Beispiel, ich habe den Master begleiten, der jetzt abgeschlossen hat, und schon alle Projekte haben eine gewisse Kritik mit sich bringen. Es gibt zwei Projekte, die sich voll auf die persönliche Erfahrung der StudentInnen gesetzt hat, und dementsprechend, das sieht man. Die Fragen, die in diesen Projekten gestellt sind, die haben wir zum Beispiel, oder wo ich meinen Abschluss gemacht haben, das haben wir die Räume nicht gehabt. Also wir haben uns zum Beispiel gefragt, was heisst es jetzt quasi, BIPOC-Person zu sein? Welche Räume muss ich schaffen? Und die Frage, wo ich noch im Studium war, wo ich sie erst mal gefragt habe, dann bin ich einfach direkt auf Abwehrhaltung gestoßen. Oder wenn ich Kritik äußert habe gegenüber gewissen problematischen Verhaltungen, ist dann einfach auch ganz klar so, nein, das ist Ästhetik, und alles, was Ästhetik ist, darf man. Und ich glaube, die Sensibilisierung ist schon ein bisschen weiter.
Und wenn wir gerade jetzt noch bei den Institutionen bleiben, wo und welchen Platz siehst du für GestalterInnen, die politisch arbeiten oder die vielleicht das Politische auch komplett zu ihrer Praxis machen wollen?
Ich glaube, jeder Platz der Welt. Man schafft sich einfach Platz. Also ich will auch niemandem bevormunden oder sagen, das ist der richtige Weg. Ich glaube, alleine schon mit der eigenen Erfahrung und der eigenen Biografie und Positionalität erschafft man sich sozusagen wie einen Raum. Es ist Arbeit. Was ich einfach auch auf den Weg mitgebe, ist, dass man sich quasi wie als Kollektiv dann zusammenbringt, damit die Arbeit auch quasi auf verschiedene Köpfe und auf verschiedene Schultern kann lasten kann, weil es ist anstrengend. Wenn man gegen den Status quo muss arbeiten muss, braucht es viel mehr Energie, als wenn man einfach Kopf aber durch und sagt, okay, ja, nein, ich lasse auf mich übergehen, oder das ist ein Fall für einen anderen Moment. Und ich glaube, so das Politische, ich habe das Gefühl, man kann das Politische nicht unbedingt von der Arbeit lösen. Genau, es ist alles politisch. Und wenn wir quasi so ignorant sagen und nein, Politik hat da keinen Platz, dann nimmt man auch eine Person quasi den Platz weg und das Gehör weg. Und das ist einfach gegen dem, was jetzt quasi im sozialen und gesellschaftlichen Diskurs angesagt ist.
Du hast es ja praktisch selber auch schon angesprochen, die gesellschaftlichen Strukturen, auch vor allem die Machtstrukturen, ziehen sich immer durch alle Räume. Wenn sie in der Gestaltungsdisziplin ankommen, wo und wie zeigen sie sich dann?
In jedem Aspekt. Und zwar, wie gestalte ich? Warum gestalte ich? Wo gestalte ich? Was gestalte ich? Wer gestaltet? Von wem gestalte ich? Also, wenn wir Macht als System anschauen und dann, also ich will nicht unbedingt akademisch sein, aber ich finde, das ist für mich eine extrem hilfreiche Metapher. Wenn man das als Netz anschaut, quasi, wo alles miteinander verbunden ist. Und es gibt wie eine Hierarchie in dem Netz. Und zwar, also ich sage es mal ganz direkt, oben ist able-bodied white man in unserem Alter. Nicht unbedingt alt, weil da kann man schon mal Diskriminierung erfahren. Und dann, ich will wie nicht irgendwie Oppression Olympics spielen, aber alles andere, jede andere Person als able-bodied 30, 40-something-year-old man erfährt eine Art von Diskriminierung. Ob man das will benennen oder nicht, es ist da. Und dementsprechend, ich habe das angedeutet, zum Beispiel, dass ich überhaupt Studium machen konnte, hier in der Schweiz, ist quasi ein bisschen wie ein 16 Lotto. Es haben so viele Sachen müssen richtig einklicken, dass ich als Körper, der quasi nicht Schweizerin ist, Immigrantin eigentlich, in dieser Hochschule aufgenommen worden bin. Ich musste Deutsch können. Ich musste überhaupt leisten in der Schweiz sein. Ich musste am richtigen Ort, am richtigen Platz sein. Ich musste die kulturelle Gut quasi können sprechen. Das heisst, ich musste verstehen, was ist Swiss Design, damit ich überhaupt in diesem Milieu kann agieren kann. Ich muss quasi keine sichtbaren Behinderungen haben. So viele Sachen. Und das versuche ich eigentlich immer offen zu sagen. Ich bin eine Anomalie. Ich bin eigentlich nicht, was das System wird. So sehr wir quasi auf Migration alles aufbaut und sagen, ah nein, wenn du quasi das kannst oder wenn du die Leistungen bringst, wenn du jetzt quasi selber kannst, voll und ganz dich einbringen, dann schaffst du es auf. Nein, es ist utopisch zu behaupten, dass wir in einer Migration leben. Das ist ein bisschen so, die Welt sei anders. Und Beweis dafür ist, dass ich quasi alleine gewesen bin. Und dass sehr viele Schweizerinnen und Schweizer. Und ich glaube, das sagt viel mehr aus, über wie quasi Machtgewebe innerhalb von der Gestaltung stattfindet, als jetzt irgendwie voll können das dissecten und richtig dann irgendwie anschauen und sagen, ja, es gibt natürlich sehr viele Gründe, wieso das so ist, aber dann geht man voll in die Analyse und bietet keine richtigen Lösungen an.
Wo siehst du Lösungsansätze oder Möglichkeiten, das aufzubrechen, wenn du es, also?
Ich finde, es tönt dumm, aber verschiedene Körper am Tisch, verschiedene Lebenserfahrungen im Gespräch zu sein, Räume verschaffen oder besser gesagt Räume öffnen für verschiedene Biografien, können Kritik äußern und die Kritik auch irgendwie können wieder einbauen und dem nicht irgendwie konstant eine Abwehrhaltung leisten, sondern sagen, okay, wir akzeptieren es, wir haben den Manko. Einfach alleine schon zum Erkennen, wo man seine eigene Biases hat und Blankspots und die quasi benennen und kann sagen, okay, da muss ich dran arbeiten, ist schon ein Weg. Es gibt keine eine Lösung sozusagen. Es ist so, es ist ein Mischmasch aus verschiedenen Sachen, basierend auf der Institution und basierend auf dem Ort, wo wir quasi drin sind. Wir können auch quasi ein bisschen da anschauen, wer einfach in dem Raum ist. Wir sind zwar divers, aber wir sind auf andere Weise auch nicht ganz divers. Und ich glaube, das können benennen im Raum ist wichtig. Unsere Privilegien im Raum benennen ist wichtig. Und das eigentlich auf allen Hierarchien hinaus.
Wenn wir jetzt nochmal das Gespräch so ein bisschen zurückbringen auf dich und auch deine Auseinandersetzung, wie schaffst du es praktisch in diesem Prozess auch nicht zu stagnieren und auch da weiter dran zu bleiben?
Es ist vieles an Learning. Aber ich muss den ganzen Perfektionismus, den mir eintrichtert, ist entlernen. Ich muss damit umgehen können, dass jetzt zum Beispiel eben die Gnocchi-Teig nicht unbedingt perfekt heute rauskommt. Ich muss können verschiedene Stimmen zulassen. Ich muss auch eine Kritik einstecken. Und wie ich das versuche zu machen, ist, dass ich mich mit verschiedenen Menschen, wo ich Vertrauen habe, und wo also quasi und Kritik nicht unbedingt, also quasi konstruktive Kritik, weil schlussendlich lerne ich damit. Ich muss auch meine eigenen Blankspots erkennen. Und wenn ich darauf angesprochen bin, auch die quasi direkt umsetzen. Ohne dass quasi mein Ego ins Spiel kommt. Natürlich ist mein Ego, also jeder hat ein Ego, das kann man nicht verneinen, aber dass der jetzt irgendwie mal ein bisschen zurückgesteckt wird und sagt, ja, stimmt. Ich kann deine Lebenserfahrung nicht reproduzieren. Ich kann Empathie mit dir haben. Ich kann dich supporten und ich will dich supporten, aber ich habe nicht die gleiche Lebenserfahrung und das ist auch okay so.
Gibt es eins von deinen Projekten, was ein Lieblingsprojekt ist von dir?
Immer dann, wenn ich kann essen. Und vor allem alleine, wo es richtig messy ist. Immer dann, wenn ich draußen mit Kollegen kochen kann, wo es eigentlich nicht gedacht ist. Und wir einfach ein tolles Gespräch haben und das ist quasi wie ein freier Stuhl am Tisch, wo irgendjemand random kommt und die Person einfach mit uns ins Gespräch tritt. Dann habe ich Freude. Auch meine Praxis habe ich so ausgerichtet, dass es mir einfach Joy gibt, weil sonst würde ich es nicht machen. Irgendwann mal muss man ja, wenn man so negativ eingestellt ist wie ich, irgendwie so noch Spass finden. Weil sonst überlebt man es nicht.
Wo wäre so ein Traumsetting, wo du gerne noch praktisch mit dieser Praxis einen Raum für Dialog schaffen würdest?
Ich würde gerne mal ein Haute Cuisine Restaurant auf den Kopf stellen und irgendwie voll occupyen und richtig einnehmen und quasi besetzen und schauen mal, was da kommt und das ganze Setting draus machen. Das darf ich nicht allzu laut sagen, sonst werde ich nie eingeladen von dem her. Psst.
Das klingt nach einer super Idee.
Oh, danke. Ich
würde sehr gerne dort vorbeikommen.
Ja, ich kann einfach nicht garantieren, dass das Essen der Qualität von dem Haute Cuisine Restaurant ist, aber hey, es ist eine Besetzung.
Und solange die Gespräche stimmen, das ist, glaube ich,
super. Genau.
Ich glaube, dann machen wir auch weiter bei unserem Essen heute Abend. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und für das Gespräch. Ich finde, es war mega persönlich und du hast sehr, sehr viele wichtige Sachen angesprochen. Ich glaube, ich werde noch eine Weile darüber nachdenken. Ich sage es jetzt schon mal, falls ihr Lust habt. Leider mussten wir das Live-Gespräch mit Jerry Ann Davis verschieben. Das nächste Gespräch wird am 27.10. mit Yuviki Dio aufgezeichnet. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ein Teil von euch da auch vorbeikommt. Macht gerne Werbung, bringt gerne Menschen mit. Und falls ihr eben auch Teil sein wollt, selber Formate entwickeln wollt beim Designathon, sprecht uns heute an oder schreibt uns eine E-Mail. Die Infos findet ihr in den Shownotes. Und genau, vielen lieben Dank euch allen. Vielen lieben Dank, Maja.
Danke vielmals für die Einladung.